Was kriege ich dafür? Habt ihr die Frage schon mal gehört? Habt ihr sie vielleicht selber schon mal gestellt? Also ich denke, wer Kinder hat, der hört das schon immer noch mal. Wir Erwachsenen denken das nur. Wir sind da nicht so laut. Da schwingt das nur leise mit. Beruht mein Einsatz irgendwie auf Gegenseitigkeit? Wird sich das, was ich da gerade tue, auch lohnen? Und damit ist das Stichwort für meine nächsten Gedanken schon gefallen. Es soll ein wenig um Lohn gehen in den nächsten Minuten. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagen wir. Und Gott sagt es auch. Er lässt Jeremia sagen, wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut und seine Obergemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt. Wehe dem. Gott geht noch weiter. Er ordnet auch pünktliche Lohnzahlung an. Schließ aus 5. Mose 24. Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben. Die Sonne soll nicht darüber untergehen. Denn er ist bedürftig und verlangt sehnsüchtig danach, damit er nicht über dich zum Herrn schreit und Sünde an dir ist. Gott auf Seiten der Lohnempfänger. Und bis in unsere Zeit ist es ein beherrschendes Thema. Der Zahltag hatte lange besonderen Status. Ich erinnere mich, als ich Kind war, bekam mein Vater freitags abends zum Feierabend seinen Lohn für die Woche. Und dann war allgemeine Zufriedenheit zu Hause. Die nächste Woche war gesichert. Es konnte wieder zu essen gekauft werden. Und man hatte das gute Gefühl, die Arbeit, die ich gemacht habe, hat sich gelohnt. In biblischer Zeit gab es den Lohn noch öfter, immer abends. Wir kennen die Situation der Tagelöhner, die auch Mose schon beschrieben hatte. Es gab keine Reserven. Man brauchte den Lohn am Abend für den nächsten Tag. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie viel besser uns das geht? Die wir mittlerweile von Überweisung zu Überweisung hinkommen, einen ganzen Monat lang vielleicht sogar. Wie oft mag es vorgekommen sein, in dieser ganzen Zeit- und Weltgeschichte, dass ein Arbeiter seinen gerechten Lohn nicht erhielt? Jakobus schreibt mal im Kapitel 5, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn, der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Und Jakob klagt mit Recht seinen Schwiegervater an und sagt ihm, du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Das, was ausgemacht war, immer wieder zunichte gemacht. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, Jakob Böses zu tun. Gott ist für gerechten Lohn. Er achtet sehr genau darauf, dass der Mensch bekommt, was er verdient. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit, warum ich das erzähle. Heute ist Totensonntag. Und wir werden an diesem Totensonntag an einen Zahltag völlig anderer Art erinnert. Ich lese uns einen Halbsatz aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 6, die erste Hälfte vom Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Diesen Lohn hat bis jetzt jeder erhalten. Zwei Ausnahmen stehen in der Bibel. Im Gegensatz zu den Zahltagen, von denen ich eben gesprochen habe, ist das kein Freudentag, sondern ein Trauertag. Es ist auch kein positiver Lohn, es ist eine Strafe. Kein Streik, kein Verhandeln, keine noch so hohe Lebensleistung können an der Höhe dieser Strafe und an der Tatsache, dass uns diese Strafe treffen wird, irgendetwas ändern. Ganz am Anfang der Bibel hat Gott das zugesagt. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Klare Ansage. Wir wissen, dass Adam und Eva der Versuchung bald erlegen sind und wir brauchen nicht mit dem Finger zu zeigen, wir sind nicht besser. Wir sind genauso wie Adam und Eva auf die Verlockungen der Sünde hereingefallen und wir haben uns betrügen lassen mit falschen Versprechungen. Das ändert aber nichts an Gottes Zusage. Die steht über eines jeden Leben. Die meisten unserer Zeitgenossen verdrängen das Thema völlig, bis zu dem Tag, an dem es eintrifft. Das ist nicht klug. Und der nächste Betrug des Teufels ist der, dass er uns in dem Glauben lässt, dass mit dem Zahltag alles vorbei wäre. Ende. Danach kommt nichts mehr. Aber wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann finden wir im Kapitel 9 einen Vers, der sagt etwas anderes. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Oder in Klammer, danach ist Zahltag. Es gibt ein Leben nach dem Tod, und zwar für jeden Menschen. Und dieses Leben nach dem Tod wird ein ewiges Leben sein, für jeden Menschen. Manchem Sterbenden ist das in seinen letzten Minuten bewusst geworden. Ich zitiere mal aus den letzten Worten einiger bekannter Leute. Gibt da ein Traktat von Alexander Seibel, Letzte Worte großer Männer. Wer das mal in die Hände kriegt, der kann das nachlesen. Der Kardinal des Sonnenkönigs Ludwig des 14. Mazarin sagt, letzte Worte, also kurz vor seinem Tod, O meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Oder Thomas Hobbes, englischer Mathematiker und Philosoph. Ich bin dabei, einen Sprung in das Finstere zu tun. Ich zitiere noch Sir Thomas Scott, ein früherer Präsident des englischen Oberhauses. Bis zu diesem Augenblick, bis in seine Todesminute, dachte ich, sagt er, es gäbe weder Gott noch die Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Auch ohne diese Bestätigungen dieser bekannten Leute wissen wir aus der Bibel, es gibt Gott und Teufel. Es gibt Himmel und Hölle. Und es gibt die Ewigkeit. Das ist alles Realität. Auch daran wollen wir uns an diesem Tag erinnern. Und deshalb ist vorhin schon in der Begrüßung angeklungen, spreche ich lieber von dem anderen Namen dieses Tages, nämlich vom Ewigkeitssonntag. Und ich lese gleich nochmal aus dem Römerbrief. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. So ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade, die durch den einen Menschen Jesum Christum ist, gegen die vielen überströmend geworden. Durch die Gnade Gottes gibt es also doch eine Möglichkeit, die Strafe fast völlig abzuwenden, die auf unsere Sünde steht. Und es gibt die Möglichkeit, völlig unverdient, die Ewigkeit in Versöhnung mit Gott zu erleben. Damit hat der Tod seinen größten Schrecken verloren, nämlich die Ungewissheit über das, was noch kommt. Paulus schreibt an die Korinther einmal: Wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Ich lese uns jetzt den zweiten Halbsatz aus dem Vers, der in diesen Minuten so vor unserem Gedächtnis steht. Römer 6, 23. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Im Römerbrief benennt Paulus die Grundlage für unser ewiges Leben. Jesus Christus. Keine andere Möglichkeit. Er ist der eine, der bei dem lebendigen Gott Gnade für uns erwirken kann. Warum? Ich werde noch davon sprechen, weil er die Strafe an unserer Stelle getragen hat. Ich will das kurz erläutern. Er ist als der einzige sündlose, gerechte über diese Welt gegangen und hätte damit keine Strafe, keinen Tod verdient. Aber es entsprach dem Rettungsplan Gottes, dass er die Strafe, die wir verdient haben, auf einen legt, der sie nicht verdient hat. Und wenn der das tut, dann ist unsere Strafe damit abgegolten. Jesaja 53. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Seine letzten Worte sind die bedeutungsvollsten, die jemals in der Geschichte der Menschheit gesprochen worden sind. Ich lese jetzt aus der Bibel, zuerst Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Und dann Lukas 23, 46. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Merken wir den Unterschied? So spricht keiner, der betrogen worden ist, der irgendwie auf einen falschen Lohn aus war. So spricht kein Verlierer, so sprechen Sieger. Und er ist der Sieger von Golgatha. Er ist der, der dem Tod ein für alle Mal die Macht genommen hat. Paulus schreibt dazu, 2. Timotheus 1, der hat uns errettet, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilands Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Jetzt gibt's nur noch eins zu tun. Jeder Mensch muss ganz individuell für sich dieses Geschehen im Glauben annehmen. Wer das tut, für den wird aus dem Totensonntag der Ewigkeitssonntag. Eine völlig neue Perspektive tut sich auf. Leben, ewiges Leben und Unvergänglichkeit kann heute jeder bekommen. Römer 5, Vers 17 schreibt Paulus, Denn wenn durch die Übertretung des einen, ich habe vorhin von Adam gesprochen, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben triumphieren durch den einen, Jesus Christus. Ich habe bewusst jetzt dieses Wort triumphieren gewählt, das in manchen Fußnoten auftaucht. Ich erinnere an unsere Feststellung vom Anfang. Gott achtet sehr genau darauf, dass der Mensch bekommt, was er verdient. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber dann strömt seine Gnade über und er legt unsere ganze Strafe auf seinen Sohn. Wer das für sich in Anspruch nimmt und um seine Errettung weiß, der darf mit Freude das Gedächtnismahl an diesen Herrn Jesus mit uns feiern, an seinen Tod mit uns feiern.